Tote Baby überhaupt auf die Straße, weil es auf dem Huhn festgetackert war. Grillenzirpen. Genau. Das ist, was das ist und warum wir das gerade gesagt haben, das erfahrt ihr jetzt im nächsten der Dunkle Turm-Palaver mit Dean Sipi und
Saibusch.
Genau. Und bei Vogel und Bär und Fisch und Hase werden wir jetzt über das vierte Buch der Dunkle Turm-Reihe sprechen, nämlich Glas. Was war denn vorher passiert?
Also, die Crew, zu der jetzt Eddie, Susanna, Oi und Jake gehören, die waren jetzt im Zug namens Blaine Demono. Richtig. Und dieser Blaine hat sich aus der Stadt Loot herausgeführt und stellt ihn jetzt eine wichtige Aufgabe, nämlich ein Rätsel zu finden, was er nicht lösen kann.
Exakt.
Und darum geht es quasi die ersten 100, 200 Seiten.
Sagen wir mal so. 100 Seiten. Okay. Die Buchreihe hat zum allerersten Mal mit einem Cliffhanger geendet und nahtlos an diesem Cliffhanger werden wir jetzt weiter unser Quartett verfolgen, das hier gerade rumfährt. Mhm. Und ja, wie gesagt, es geht halt um diesen Wettbewerb, möglichst ein Rätsel zu finden, das Blaine nicht lösen kann. Und sie befinden sich, das wäre vielleicht noch wichtig, auf jeden Fall straight auf dem Pfad des Balken und legen dank Blaine ein riesiges Stück zurück. Ob sie das allerdings auch an einem Stück dann auch wieder unbeschadet überstehen, das schaffen sie nur dank eines genialen Einfalles von Eddie.
Genau.
Denn sie versuchen alles. Sie haben ein Rätselbuch von Jake. Sie probieren alle möglichen Rätsel, die Roland schon früher in seiner Kindheit gelernt hat.
Er war Wettbewerbsmeister irgendwie. Der konnte das ziemlich gut, glaube ich.
Genau.
So war das.
Ja. Genau. Und trotzdem hatte Blaine trotz der noch so schwierigsten Rätsel immer direkt in der nächsten Sekunde eine Antwort parat. Und das kann einen schon mal fertig machen. Dann kommt Eddie auf eine perfekte Idee. Nämlich, wenn dieser Zug schon die ganze Zeit logisch ist und alles immer mit Logik begründet, stellen wir noch einfach ein Rätsel, das unlogisch ist. Und somit stellt er dann dem Blaine Demono genau das Rätsel, was ich gerade am Anfang zitiert habe, nämlich, wie kam das tote Baby überhaupt auf die Straße? Weil es auf dem Huhn festgetackert war. Das macht für Blaine so wenig Sinn und Eddie setzt noch so viele dumme Sprüche und Rätsel hinterher, wie es halt perfekt auf seinen Charakter passt, dass Blaine irgendwann gar nichts mehr schnallt und dann ob dieser Unlogik so langsam der ein oder andere Schaltkreis durchbrennt, so langsam bei ihm.
Ja. Was letztendlich dazu führt, dass er zum Stillstand kommt, aber gerade noch so, dass die Gang sich befreien kann und sie landen quasi in einem neuen Gebiet, einem neuen Areal. Und in diesem neuen Areal finden sie immer mehr Sachen aus der Heimatwelt von Eddie, Jake und Susanna. Was recht interessant ist, wie sich das so zustande kam.
Absolut. Das war ja auch so ein Ding, was ich seit dem ersten Buch schon immer, das was somit meine Hauptmotivation und Antrieb war, diese Bücherei zu lesen. Nämlich, wo kommt das überhaupt her? Ich bin da total empfänglich für solche Geschichten. Bei One Piece, das verlorene Jahrhundert und so, ist ja auch ungefähr, das ist immer dieses, was hat sich der Macher dabei gedacht, wie es momentan zu dieser Welt gekommen ist, die es halt eben nur mal gerade gibt. Und ich finde das immer wieder, das zieht mich quasi in so eine Story direkt mit rein. Sie landen in der Stadt Topeka und sehen dann dort, dass es verschiedene, es gibt da Automarken, eine Baseballmannschaft und merken halt immer wieder so kleine Indizien, okay, das könnte ein Rückschluss auf unsere Welt sein und auf unsere Welt, in der wir momentan leben.
Ja.
Genau.
Ja, und letztendlich stellen sie fest, dass die verschiedenen Dinge, die da sind, sie irgendwie halt zusammengeführt haben zu der Gruppe, zu der sie jetzt gehören. Und irgendwie alle waren dann auf dem Pfad des Balkens Richtung Dunklen Turm. Genau. Und letztendlich stoßen sie auf eine Schwachstelle. Das ist, ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben kann, das ist einfach eine Störung.
Es ist eine Störung im Raumzeitkontinuum. Also aufgrund dessen, weil schon ein paar Balken anscheinend beschädigt sind, auf dem Weg zum, beziehungsweise die den dunklen Turm und damit halt eben die ganze Existenz von allem stützen, gibt es halt eben jetzt schon Fehler im Raumzeitkontinuum und sie finden eine solche Bruchstelle. Was aber noch kurz vorher ist, und zwar in Topeka, da bezieht sich dann Stephen King nochmal auf seine eigenen Bücher. Topeka wurde quasi von einer Grippe heimgesucht, von einer Supergrippe. Ja, gibt es da Vergleiche momentan zu? Nee, glaube nicht. Auf jeden Fall Captain Walking Trips Dead. Heißt die und die wurde in The Stand, ja, Walking Dead
umgekehrt. Vogelgrippe, Schweinegrippe.
Ja, gut, aber jetzt nicht so eine, die dann direkt, keine Ahnung, werden es dann Zombies? Ich glaube nicht, oder? Also ich meine nicht, dass es Zombies werden, die Menschen dann da. Weil du gerade Walking Dead genannt hast.
So, das, nee, keine Ahnung, kann ich jetzt sagen.
Okay, und die hatte er, wie gesagt, bei The Stand dann halt eben schon mit reingebracht. Und ja, genau. Aber wie gesagt, sie finden sich auf dem Weg zu dieser ölig schimmernden, vor sich hin flüsternden und die Reisenden A, auslockenden und B, anziehenden Schwachstelle. Das ist nämlich so ein Ding, das erinnert mich mega, 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 mega an die unendliche Geschichte. Wenn du das Nichts hast, das schwache Menschen willen, schwache Menschen anzieht und sie dazu bringt, in sich rein zu fallen. Das
ist auch so deep, ey.
Ja. Ach. Das ist halt, ne?
Ja.
Mega geil auf jeden Fall. Genau, da hat er sich höchstwahrscheinlich daher bedient. Ich hätte jetzt kein Interview gelesen, weil er das bestätigt hätte.
Ja, keine Ahnung. Ich kann ja auch nichts Genaueres dazu sagen. Also, ich weiß es nicht. Ja. Vor allem diese Schwachstellen kam glaube ich, schon in den vorherigen Teilen vor, aber die waren jetzt halt nicht so. Die war nicht so im Vordergrund wie bei diesem Teil jetzt. Also,
ja.
Ja, hat man aber nur so angedeutet, angerissen.
Genau.
Ja.
Gut.
Und jetzt kommen wir zum fleischigen Teil der Story.
Noch nicht. Okay. Sie kommen nämlich aus der Reichweite dieser Schwachstelle. Also gehen weiter und sehen in der Entfernung ein glasiges Schimmern. Sie sehen etwas, was ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht und sie beschließen daraufhin, diesen Highway zu folgen, um dann an diesem, ja, an diese Stelle zu kommen.
Ja. Ja.
Genau.
Und während sie auf dem Weg sind, schlägt Roland vor, dass sie eigentlich mal eine Rast einnehmen sollten und nicht mal ihre Geschichte erzählt. Die halt viele schon, nach denen die alle gefragt haben. Also er hat immer gesagt, später, 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 aber jetzt haut er es endlich mal raus. Wie genau ist er zu dem geworden, zu dem er heute ist? Und was hat es eigentlich mit seinen ganzen Gefährten auf sich, die halt jetzt nicht mehr da sind?
Richtig.
Und damit beginnt der längste und fleischige Teil des Buches, der Flashback von Roland.
Der gute alte 700 Seiten Flashback von Roland Deschain. Okay. Das ist ein extrem langes Stück Geschichte. Hm. Genau. Da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Roland kommt aus Gilead. Echt Gilead?
Gilead. Das ist kein englischer Begriff.
Aber Gilead klingt scheiße. Gilead klingt viel besser.
Echt?
Ja. Findest du nicht?
Gilead.
Okay, Gilead. Roland kommt aus Gilead.
Gilead, das ist auch Gilead, ist mir egal.
Gilead und man erfährt jetzt mehr aus dem, was im vorherigen Teil schon angerissen wurde, nämlich Waffenlieferung, Probleme zwischen Parteien und Gilead klingt viel geiler, Alter.
Das ist bei Gilead.
Gilead ist im Kampf, Krieg oder steht kurz bevor mit einer, mit der Armee von John Farsen, von dem guten Mann, wie auch genannt wird. Und da gibt es dann dementsprechend viele, ja, wer bin denn da?
Nee, Waffen.
Waffenlieferungen, genau.
Ja, Waffenlieferungen und halt so komische Kampfroboter. Ich weiß nicht genau, ob es Roboter sind, aber irgendwie, der John Farsen hat, glaube ich, eine riesige Armee irgendwie aufgebaut. Genau. Ich meine, so war das irgendwie und ja.
Genau.
Die müssen sich halt irgendwie dagegen wehren.
Und um Roland nicht weiter in diese Kriegszerwürfnisse zu werfen, ordert er Roland und sein damaliges Kartett auf, in eine entferntere Kolonie zu wandern und dort eine ganz langweilige Inventur einfach nur zu machen. Wo sich dann später herausstellt, dass es sich da doch um was anderes oder beziehungsweise um mehr handelt als einfach nur eine Inventurarbeit. Sie kommen dort an in Mages. Warum wird das denn jetzt? Egal. Auf jeden Fall kommen sie in Mages an und es ist halt ein kleines, ja, Dorfähnliches, doch Dorf.
Einfach ein Dorf, ja.
Kann ich sagen. Hat sehr viel von so, ja, Mittelalter
quasi. Ja, also, ich hätte ja eigentlich ein Westerndorf gesagt.
Also, Westen, ja, stimmt.
So ein typischer Westernstadt
halt. Mit so Ranch und so, ne? Und,
Ranch.
Mhm. Okay, genau. Dann halt eben noch eine Kneipe, wo sich dann alle besaufen. Und ja, mehreren Bauern drumrum. Ja, ist halt ein idyllisches kleines Dörfchen, wo halt der Vater von Roland dachte, okay, da kann der Junge mal eine entspannte Zeit verbringen, bevor es richtig abgeht mit dem Krieg. Dem ist nicht so. Wer vor allen Dingen daran schuld ist, ist eine Hexe, die außerhalb des Dorfes wohnt, nämlich Rhea. Das Quartett kommt dort an und lebt sich quasi in diesem Dorf ein. Und Roland verguckt sich dann in Susan. Susan ist die Tochter, nee Quatsch, die Nichte, meine ich. Die wird nämlich von der Tante großgezogen. Genau, Susan Delgado und die Tante war blablabla Delgado, Cordelia.
Cordelia.
Cordelia Delgado. Sie lebt nämlich bei ihrer Tante, die ihr nicht unbedingt wohlgesonnen ist und die vor allen Dingen Profit aus der da schlagen will, dass sie die ganze Zeit ihre verwaiste Nichte großziehen muss. Mhm. Und da Susan wunderschön ist, versucht sie dem ja, Bürgermeister vor Ort ihre Tochter
anzudrehen. Ja, und dass sie heiratet quasi.
Genau. Heiratet und dann kriegt sie nämlich ganz, ganz viel Geld. Ganz, 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 ganz
viel Geld. Da steht auch so im Buch.
Ganz, ganz viel Geld und Ländereien und alles Mögliche. genau. Genau. Damit das zustande kommt, also erstmal der König, wie heißt der denn nochmal?
Welcher König?
Ah, oder der, ja.
Der Bürgermeister. Der
Bürgermeister, wie hieß der? Irgendwas mit T.
T? Das weiß ich nicht.
Da, das müsste doch eigentlich hier stehen.
Naja, auf jeden Fall versucht er sie halt dann, den zu vermählen und der Bürgermeister ist halt auch ein kleiner Arschloch.
Riesenarschloch.
Und der Bürgermeister findet es auch nicht. Begrüße es nicht, dass die neuen Leute jetzt, glaube ich, da sind. Also
vor allem alter widerlicher Sack ist das vor allem.
Alter widerlicher.
Torin. Was ganz witzig ist.
Ja.
Eisenschild nämlich.
Genau, und Roland kommt quasi in dieses Dorf mit seinem alten Gefährten, nämlich Cuthbert, wie er im Deutschen gesagt wird, aber ich sage Cuthbert, weil er auch so geschrieben wird wie Cuff mit diesem TH. Ja. Also Cuthbert und
Elaine,
genau. Jo. Mit seinem alten Gefährten kommt er dahin. Ja, und ich glaube, sofort merkt man, dass die ganzen, also die Bürgermeister so dem nicht trauen und irgendwie versuchen, denen, glaube ich, irgendwie so halt Einhalt zu gebieten irgendwie. Und ja, gleichzeitig sind doch irgendwie Sargjäger dort.
Genau.
So nennen sie sich, die Sargjäger.
Genau.
Und die legen sich auch direkt mit der jungen Bande an. Die sind alle irgendwie so 14 oder so, glaube ich.
Genau.
Roland ist 16, ich bin nicht sicher.
Nee, Roland ist auch in dem Alter.
Okay, 13, also alle 14. Sind 14, aber Roland wirkt halt immer als Ältere, er war quasi der Leader.
Ja.
Also die Bande spielt aus Roland, der halt der Anführer ist. Cuthbert ist halt der Eddie von damals und Elaine ist irgendwie so die Ruhe selbst. Also.
Das sagt er nämlich auch nochmal, als er Eddie findet, dass Eddie ihn sehr an Cuthbert erinnert hat. Also immer ja. so ein heiterer, lockerer Typ in der
genau,
Gruppe.
Genau, das ist halt wirklich 1:1. Also.
Genau. Vielleicht können wir dann.
Kaffee zum Patscher finde, egal.
Ich auch. Vielleicht können wir schon mal auf nochmal auf das Training und den bestandenen Test vielleicht nochmal eingehen. Den haben wir ja in den letzten Büchern nur kurz angerissen.
Genau, weil da wird schon klar, dass Cuthbert und Elaine auch verschiedene Fähigkeiten haben und ich bin jetzt nicht mehr genau sicher, welche sind. Also der eine konnte, glaube ich, schnell erkennen, wenn irgendwelche Feinde da waren oder so. Er hatte bessere Instinkte oder so.
Ach, Menschenkenntnis, oder? Hatte der nicht auch? Hatte der nicht so eine unfassbar gute Menschenkenntnis? Und Roland hat so eine, ja, ist auch schon gut, aber...
Nee, das okay. War irgendeine besondere Fähigkeit. Der also konnte irgendwie...
Lass mich mal gucken und du erzählst, wie Roland seine Prüfung bestanden hat. Darauf wollte ich mich eigentlich hinaus.
Achso, meinst du seine Revolver-Prüfung?
Genau, genau, das haben wir wirklich nur ganz, ganz kurz.
Das habe ich ja eigentlich schon im letzten Mal
gesagt.
Also er hatte quasi, er musste einen Kampf gegen seinen Lehrmeister, Kord heißt der, musste er machen. Und ja, während dieses Kämpfchens hatte er die Möglichkeit, jegliche Waffen zu benutzen und er hatte sich für den Adler entschieden. Falken.
Ich meine, Falke wäre es gewesen. Okay,
Falke, dann halt, er hat sich für einen Falken entschieden. Und mit diesem Falken hat er dann, der Falke David, da ist er doch.
Also ja.
Und mit diesem Falken hat er dann quasi seinen Lehrmeister bezwungen, was halt ein Ding der Unmöglichkeit war. Und ja, es war quasi eine Mannbarkeitsprüfung, die er halt bestehen musste. Und er hat das mit so jungen Jahren schon geschafft und hat dafür halt viel Respektpunkte bekommen. Er konnte jetzt Mission bei Ryder annehmen und war generell hoch angesehen, glaube ich so, zumindest was die Leute angeht, die da sonst im Dorf waren, in Gilead oder Gilead. Und ja, auf jeden Fall macht er sich danach halt auf die Reise mit den beiden und wie schon gesagt, der Bürgermeister hat halt die anderen Sackjäger jetzt so quasi angehauen, dass sie sich ein bisschen um die anderen Jungs kümmern sollen, denn er meint, die sind dem nicht ganz geheuer und irgendwie kann das nicht sein mit dieser Inventur. Also der Bürgermeister traut denen auf keinen Fall. Und es ist halt immer so ein Hin und Her, ob die sich jetzt trauen oder nicht. Und letztendlich führt das halt irgendwann zu Konflikten zwischen denen, auch zwischen den Sakiern und der Jungsgruppe. Und ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt groß ausfüllen muss. Also
kann ich nicht, ehrlich gesagt.
Wie?
Muss man nicht groß ausfüllen.
Achso, okay. Ja, also auf jeden Fall am Ende wird den Jungs halt ein Mord angehängt, nämlich der Mord an den Bürgermeister. Das auch, glaube ich, die Sakier inszeniert haben. Ich bin nicht sicher bei dem Teil. Auf jeden Fall werden die halt im Gefängnis gesperrt, oder Roland wird im Gefängnis gesperrt und sie kommen wieder. Nee, ich glaube, alle werden im Gefängnis gesperrt. Alle kommen auf jeden Fall irgendwann wieder frei, weil Susan sich halt mit Roland angebändelt hat und sie halt immer. Dann wird sich so eine Liebesgeschichte halt. Typische Liebesgeschichte, wer kennt sie nicht? Das Fass war ja zu dem Mädchen, das sich in den Cowboy verliebt, wer kennt es nicht? Und, ja.
In den jungen 13-jährigen Cowboy-Nachwuchs verliebt, wer kennt es nicht?
Na klar. Ja, auf jeden Fall befreit Susan ihn mit der Hilfe eines anderen Typen namens Shimmy. Oder ein, als Mädchen. Das war es eigentlich ein Mann oder eine Frau? Das habe ich nicht so ganz.
Das war ein Mann.
Das war ein Mann, okay.
Das war ein etwas lichterer Typ.
Ja, Shimmy war ein bisschen geistig umnachtet, sagen wir mal.
Aber unfassbar geile Fähigkeit. Weißt du noch, was er kann?
Nee, nicht ganz.
Teleportieren. Unfassbar geil. Das war so unfassbar wichtig, dass er das konnte. Also für die ganze Handlung dann noch später.
Ja.
Ja.
Na gut, auf jeden Fall kommen die Jungs halt dann wieder frei und dann inszenieren die quasi so eine ich glaube, sie wollen. Ich bin nicht sicher, wollen sie die Stadt in die Luft jagen oder irgendwas?
Nee, sie finden irgendwann raus, dass Mages viel mit den viel mit der Waffenlieferung zu tun hat.
Also mit den Gegnern, ja, okay.
Mit den Gegnern und haben dann später eine ganze Armee von Phasen in eine Schwachstelle getrieben. Das ist nämlich das, was am Ende stattfindet. Und hat sie dann quasi, haben sie übermannt, überrumpelt und haben sie dann halt zu einer Schwachstelle gebracht, um dann mit allen die dann abzuschlachten. In so einem Tal, falls du dich erinnerst.
Meinst du jetzt auch die Gang, die Cowboys um die Pape und so?
Genau, die haben sie zusammengetrieben vor dieser Schwachstelle und die Willensschwachen sind in die Schwachstelle geritten und die anderen haben sie dann einfach getötet, weil dann sie wurden quasi smart eingekesselt.
Ja, ja, ich weiß genau, die sind dann quasi in so eine, ich habe gedacht, die werden in so eine Wüste geritten irgendwie, das war, oder?
Ich meine, das wäre so ein Hügelgebiet, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also halt irgendwie auf offener Landschaft.
Ja, sie haben es auf jeden Fall so gemacht, dass sie irgendwie hinter den geritten sind, die haben halt immer von hinten die abgeschossen so.
Genau.
Mit der Zeit und es wurde halt immer weniger, also irgendwie, es waren 70, dann waren es 60, dann 50 und so weiter.
Genau, sowas
und so fort, genau. Ja. Und worum es überhaupt in diesem ganzen Hetzjahr ging, es ging nicht um eine rosafarbene Kugel.
Glaskugel, genau.
Die Glaskugel.
Die war nämlich bei der Rhea, die ich schon am Anfang bemerkt hatte. Das ist die Hexe, die dort alleine und etwas außerhalb wohnt und nicht ganz so angesehen wird im Dorf. Allerdings wird sie immer wieder halt für magische Zeremonien und Bräuche gebraucht. Ist ja logisch. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen tief, das Mikro.
Okay.
Magische Zeremonien und Gebräuche gebraucht. Zum Beispiel, um einem gewissen Ritual, bevor man verheiratet werden kann, Muss dann da jede junge Frau hin, um sich dann quasi von ihr entjungfern zu lassen, damit sie dann verheiratet werden können. Was eine unfassbar widerliche Passage im Buch ist, die ich natürlich super gern vorlese.
Na, gern doch.
Ist eigentlich total widerlich.
Ja, das habe ich gerade ein bisschen übersprungen, weil die ganze Figur von Rhea ist halt so, ja, die ist schon ekelhaft. Das wollte ich dem Sippi überlassen.
Super widerlich einfach. Das war nämlich... Von wo war das denn? Von wo soll ich denn anfangen? Nee, wieder herauszog. Nee, das wollen wir doch nicht. Immer wieder rauszog. Also allein schon der Satz. Halt still, Mädchen, alles andere ist gut. Sauer wie ein Weidenkätzchen, das bist du. Lustig. Aber nun kommen wir...
Lustig, du sprichst genau wie der Sprecher ausgesprochen
ja.
im Hörbuch.
Aber nun kommen wir zu der behaglichen Nische, die alles ist, was Thorin so fesselt. Wir kommen dahin, wo die Ehrbarkeit wirklich bewiesen werden muss. Also halt still! Und dann kommen halt dann, wird es dann beschrieben mit: kalte Finger teilten das Schamhaar unter ihrem Nagel. Nach einer Pause glitten zwei kalte Finger in sie hinein. Es tat weh. Aber nur ein Augenblick und nicht schlimm. Wenn sie mitten in der Nacht zum Abritt gegangen war, hatte sie sich schon schlimmer wehgetan, wenn sie sich mit den Zehen oder dem Schienbein irgendwo dagegen gestoßen hatte. Das Schlimmste war die Demütigung und der Ekel vor Rheas uralten Fingern.
»Schön eng, das bist du«, rief Rhea. »Und unberührt, wie eh und je. Aber das wird Thorin schon ändern, das wird er.« »Was dich betrifft, Mädchen, ich rate dir ein Geheimnis, das deine knausrige, verklemmte Tante mit ihrer langen Nase und ihren kleinen Flohstichen von Titten nie erfahren hat. Auch ein Mädchen, das unberührt ist, muss nicht auf einen Kitzel dann und wann verzichten, wenn sie weiß wie.«
Ja, und dann geht's noch weiter und es wird noch ein bisschen widerlicher. Also wie gesagt, das ist halt immer, ich lese meistens Sexszenen vor, aber auch einfach nur, weil ich die mit Abstand am widerlichsten finde. Also wenn
ja, aber das war ein paar ausgelassen. Gibt ja noch andere.
Nein, natürlich, sehr, sehr viele. Ich wollte halt nur die widerlichen. Also, wenn Susanna von einem Eisdämon vergewaltigt wird, muss ich das vorlesen.
Na klar.
Wenn die wunderschöne, bildschöne Susan Delgado von einer widerlichen alten Vettel die Finger in die Möse gerammt bekommt, muss ich das natürlich auch sagen. Das muss sein. Das muss sein.
Ja, na klar.
Ja, natürlich.
Auf jeden Fall, ja. Susan wird durch Rhea entjungfert, was Susan gar nicht cool findet, aber hast du also gehört, war ja jetzt nicht so schlimm anscheinend. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich schon erzählt, die werden...
Sie sieht während dieser Prozedur ein sonderlich rosafarbenes Scheinen unter dem Bett von Rhea. Das kann man vielleicht noch sagen.
Genau, diese rosafarbene Kugel, um die sich irgendwie alle so... Genau. kämpfen, quasi.
Mit dieser rosafarbenen Kugel... Soll ich dann dahin schon gehen?
Ja,
oder?
Mach ruhig weiter.
Okay. Mit dieser rosafarbenen Kugel kann Rhea nämlich an andere Orte sehen und an andere Menschen beobachten. Das Ding an dieser rosafarbenen Kugel ist, dass sie nur das Negative im Menschen sehen kann, weshalb sich ihr kompletter Verstand auch total verändert. Weil, wenn man nur das Negative sieht, von den anderen Menschen, wird man natürlich nur ein schlechtes Bild von den Menschen haben. Plus, sie wird auch noch süchtig nach dem Gebrauch dieser Kugel und lässt irgendwann alles. Sie isst nicht mehr, sie lässt ihre Katze total verwahrlosen, lässt ihre Schlange, die sie als Haustier hat, mit dem sie auch Sex hat, einfach verwahrlosen. Und wird irgendwann zu einem widerlichen Wesen, nur noch mit Schwülen am Körper und so richtigen Blessuren, dass man gar nicht mehr merkt, dass das eigentlich ein richtiger Mensch ist, sondern nur noch ein neidisches, von Neid zerfressenes, widerliches Wesen quasi. Das ist Rhea. Und Rhea ist halt total schlau und total rachsüchtig.
Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall nach diversen Verstrickungen kommen Roland und seine beiden Kollegen mal bei Rhea vorbei und töten da ihre Schlange, weil sie sich an irgendwas da rächen wollten. Ich weiß nicht, ich glaube dafür, dass sie sie irgendwie verraten hat an die anderen Leute, weil sie konnte halt immer die Kugel sehen und hat halt immer den anderen Cowboys geholfen, auch bis zum Ende.
Und sind wir jetzt schon am Ende?
Des Flashbacks würde ich so...
Ja, dann kann es halt vielleicht sein, weil Rhea das ganze Dorf dazu getrieben hat, Susan Delgado zu verbrennen. Und, ne?
Nee, das war ganz am Ende.
Das war dann erst später noch?
Nee, okay. weil dann Roland kriegt halt am Ende ja doch die Kugel, weil die halt bei den Cowboys, weil die alle abgeschossen hat.
Ja.
Und ja, dann sieht er halt diese Kugel rein, dann sieht er erst, was passiert ist im Dorf. Also was gerade passiert.
Okay.
Also es kommt erst ganz am Ende.
Okay, gut. Ich dachte nur, du wärst schon weiter am Ende.
Nee, ich bin gerade da, wo Rhea dem halt ewige Rache gesponnen hat, weil er die Schlange tötet, weil das ist ein unfassbar wichtiger Punkt.
Ja.
Das später halt noch aufgegriffen
wird. Das stimmt.
Ja, genau. Also wegen dieser Mord einer Schlange, Rhea reist auf jeden Fall mit den anderen Leuten. Nee, Quatsch, die ist, glaube ich, noch im Dorf irgendwie. Also Susan bleibt auf jeden Fall noch da, aber Roland und seine beiden Jungs, die schießen halt die ganzen Cowboys ab, wo wir vorhin schon waren. Die bekommen die Kugel in die Hand, in die Hände. Und sie sehen, dass quasi im Dorf gerade Susans Verbrennung vorbereitet wird, weil Rhea die quasi so manipuliert hat, dass sie einen als Hexe gilt, also die Susan, und deswegen halt nicht mehr Erbe ist und bla 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 und dass sie halt, oder?
Nicht als Hexe, sie wird als Bitch dargestellt. Also
Bitch.
Wir haben halt ein total in alten patriarchalen Denkmustern.
Ach so, stimmt, weil die in
die festgefahrenes Dorf. Ah, ja. Genau, okay. Weil sie halt schon mit Roland Sex hatte davor, hat Rhea das dann quasi dem ganzen Dorf gesagt. Und ihre Tante, die jetzt nicht mehr Geld kriegen kann, dafür, dass sie an Turin verheiratet und auch, hassen jetzt quasi alle die Susan. Genau. Und gehen dann einfach auf sie los.
Ja, und auf sie losgehen ist gut. Sie binden sie an irgendeinen Baumstumpf und zünden sie an.
Richtig.
Und diese Passage will anscheinend der Sippi hier nochmal vorlesen.
Also ich habe es auf jeden Fall hier rausgesucht. Das ist nämlich eine ganz schön fiese.
Ja, die kann ich mir auch noch erinnern.
Ich erzähle aber nicht alles. Wo fange ich denn an?
Also,
Roland, ich liebe ihn. Auf jeden Fall schreit das ganze Dorf Charyu Baum, Charyu Baum. Und das Ding ist, dass Char in dieser Sprache Tod heißt. Und da konnte man quasi das endlich nices Foreshadowing, ein ganz seichtes Foreshadowing. Im Vergleich zu allen anderen Foreshadowings, die Stephen King ansonsten macht. Chayu Baum, Vogel und Bär und Fisch und Hase. Chayu Baum. Und dann kommt sogar noch Cordelia und schreit dann, Cordelia hob nun ihre Fackel, komm Ernte! Und schreit dann quasi alles rum, komm denn Flittchen! Ne? Und stirb Treulose! Schreien dann da alle plötzlich rum. Und bim, 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 bim. Genau. Ja, jetzt so unbedingt... Wie sie stirbt, brauche ich glaube ich auch nicht nochmal genau zu schreiben. Sie schreit einfach nur, also sie empfindet es gar nicht so sehr als Schmerzen, sondern sie schreit die ganze Zeit nur hinaus, Roland, ich liebe ihn, Roland, ich liebe ihn. Und das ist dann, war dann Rolands allererstes Opfer auf dem Weg zum dunklen Turm. Er wird viele danach haben, eins haben wir jetzt auch schon vorher mitbekommen, ein geliebtes Opfer, ja. Das ist der Nachteil. Genau. So stirbt dann Susan Delgado am Chayu-Baum.
Und ich glaube tatsächlich, dass damit eigentlich der Flashback soweit geendet ist. Aber danach kommt noch eine andere Passage, denn später reist halt Roland mit Cuthbert und Elaine noch weiter, weil er in eine Schlacht am, ich glaube, Jericho Hill irgendwie geraten ist. Und in an dieser Schlacht fallen Cuthbert und Elaine. Und sie hinterlassen auch das Horn des Aphael dort. Also, tja. Letztendlich bleibt Roland danach alleine und damit endet auch jegliche Flashback-Dingsbums. Ja, das war der letzte Teil vom Flashback. Ich glaube, danach kehren sie zurück in die Gegenwart. Aber das war schon ordentlich viel, was da hin und her erzählt wurde, wirklich über 700 Seiten. Naja, auf jeden Fall kommen sie danach wieder in die Gegenwart und Roland hat sein Plöschchen beendet. Sie machen sich wieder auf den Weg und sie kommen tatsächlich endlich mal in dem Glaspalast an, den sie schon vor weitem gesehen haben. Nein?
Oder willst du es im Abspann dann anmerken?
Ach so, nee, da kommt tatsächlich noch was.
Also ich meine, das wäre noch da. Aber es wird weiter erzählt, aber später wird das dann noch quasi nochmal...
Ich meine im Mages-Flashback jetzt, also
genau.
Insgesamt im Mages-Flashback.
Okay, gut. Ja, dann war es das anscheinend.
Okay, und ja,
gut. Oder was meinst du?
Das mit Jericho hier kommt auch später. Na, egal.
Okay.
Es kommt auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit, die eigentlich aber...
Na, eine Kleinigkeit.
Eine Kleinigkeit, ja, so. ja, auf jeden Fall, genau, sie sind auf dem Weg zum Glaspalast. Jetzt ist es aber richtig, ne?
Ja, ja.
Auf dem Weg zum Glaspalast. der quasi so an Zauberer von Oz erinnert und
mega.
Ja.
Sie kommen da auch nur hin, indem sie 5 Paar rote Schuhe finden und dann mit den Hacken quasi auch gegeneinander klopfen. Also es ist Zauberer von Oz.
Aber der Steve hatte gerade einen Holzhammer irgendwie neben seinem Buch. Holzhammer mit Onyx!
Richtig den großen Monik. Zaunfall hatte der und hat da ein bisschen rumgewunken auf jeden Fall.
Ja gut, also auf jeden Fall ordentlich rumgewunken, ja. Auf jeden Fall kamen sie dann da rein und in dem kleinen Glaspalästchen treffen sie dann auf Martin. Und dieser Randall Martin
Flag.
Genau, dieser Martin sagt ihnen, glaube ich, auch wieder, dass sie aufhören sollten, sich dem Turm zu nähern, oder? Kann das? Genau, aber tja, das tun sie natürlich nicht. Sie kämpfen kurz und ich glaube, damit
hört mit der Story auf, selber war es das eigentlich.
Mit der Story war es das schon, ne?
Okay, genau. Genaueres, was dann passiert in dem gläsernen Palast, werden wir dann im nächsten Buch erfahren. Ganz kurz nochmal zu Randall Flagg, das war nämlich ganz interessant. Das ist nämlich wieder, wir haben wieder dieses mit eingewobene vom ganzen, von den anderen Werken von Stephen King mit dabei. Randall Flagg hatte King als die Augen des Drachen und The Stand hat er als sein persönlicher Antichrist, sein persönliches Böses etabliert. Und dieser Randall Flagg erwartet nun also in einem Zauberer von Oz Schloss. Ja, unsere Gefährten. Übrigens, der Kampf da, also die haben halt gekämpft miteinander, ne?
Ja, habe ich gesagt.
Okay, gut.
Ja, war halt nur ein kurzer Kampf und natürlich ist er wieder entkommen, also der Randall Flagg.
Ja.
Sollen wir schon sagen, wer das eventuell sein könnte? Dieser Randall Flagg.
Ja, weiß man das nicht schon?
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf, weil...
Okay.
Ich könnte, die Zuschauer oder Zuhörer können vielleicht schon erraten, wer dieser Randall Flagg genau ist.
Okay.
Also ich weiß es halt nicht genau. Also spätestens im 6. Band sollte man eigentlich wissen, wer das ist, genau. Also, naja.
Okay, gut.
Ja, das war es soweit von dem Buch. Also. Ha? Bis auf eine kleine Passage.
Eine klitzekleine Passage, auch super unwichtig.
Die in der Zusammenfassung auch gar nicht auftaucht, weswegen ich ein bisschen verwirrt bin gerade. Egal, auf jeden Fall.
Nee, die Zusammenfassung ist super scheiße. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass es nicht aufgekommen
alles klar,
ist.
Gut, dann liegt es an der. Gut,
Zusammenfassung.
Auf jeden Fall im Epilog der ganzen Story sieht man dann quasi noch ein Flashback, nämlich wie Roland durch eine Illusion von Rhea, die immer noch mega pisst ist, die ist echt schlecht gelaunt. Die ist unfassbar pisst. Durch eine Illusion von Rhea kommt er auf die Idee, seine eigene Mutter umzubringen. Mit seinen eigenen Waffen. Und das ist auch eine sehr schöne Passage und die zeigt nochmal, wie abgefuckt Rhea eigentlich ist und dass Roland auch nicht gelitten hat, auf jeden Fall. Also kann ich nicht anders sagen, der hat ordentlich gelitten.
Es ist aber ein Flashback, in dem, ich verstehe es gerade auch ehrlich gesagt nicht richtig, ich lese gerade noch ein bisschen nach.
Was ist dein Problem?
Jake, Susanna und Eddie können reagieren, je nachdem. Sie sehen quasi alles, was sie selber sehen.
Ich glaube, das ist
was
schon
Roland gerade sieht.
Ich glaube, das ist auch wieder, hängt wieder mit diesem Quartett zusammen irgendwie.
Entweder ist es ein Quartett oder aber es ist so ein,
dieses Glas.
Die sind geflitzt gerade. Das kann nämlich auch sein.
Kann auch sein, ja.
Vielleicht haben sie es mit der Kugel sogar gemacht, falls sie da eine gefunden haben. Ich weiß aber nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob dieser Begriff schon etabliert wurde, den du gerade angesprochen hast, ob das schon da.
Ich meine schon eigentlich.
Ich meine nicht.
Okay. dann noch einmal.
Ich meine, vielleicht. Ich weiß nicht, ob die schon. Haben die eine Glaskugel dort? Am Ende des Buchs.
Ich weiß es nämlich nicht, keine Ahnung mehr. Oder man kann sich auch nicht alles merken von
ja, vier oder es passiert im Glaspalast selbst passiert das irgendwie. Also das irgendwie auf dem Bildschirm projiziert wird, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß auch leider nicht mehr.
Okay.
Na gut.
Also ganz kurz nochmal kurz vorgelesen. Es ist Rhea, die im Gemach seiner Mutter auf dem Revolvermann gewartet hat. Es ist die vom Chaos, die nicht nur gekommen ist, um ihre Zauberkugel zurückzuholen, sondern auch, um mit dem Jungen abzurechnen, der ihr so viel Ärger heimgezahlt hat. Jetzt bekommst du es heimgezahlt, kreischt sie schrill und gackernd. Jetzt wirst du büßen. Und dann geht's immer weiter, immer weiter. Nein, Roland, nicht, schreit Susanna. Es ist ein Trick, ein Blendwerk. Und ich glaube, das würde sie ja nicht schreien, wenn Roland das einfach nur so erzählt hätte. Deswegen glaube ich halt schon, dass es halt eben irgendwie ein Flashback war, wo wir alle dann mit dabei waren. Vielleicht begreift auch Roland im allerletzten Sekundenbruchteil die Wahrheit, dass die Frau an der Tür wirklich seine Mutter ist. Das Ding in ihrer Hand keine Schlange, sondern ein Gürtel, den sie für ihn hergestellt hat, möglicherweise als Friedensangebot. Dass das Glas ihn auf die einzige Weise belogen hat, die ihm möglich ist, durch Spiegelung. So oder so, es ist zu spät. Die Revolver sind gezogen und donnern. Ihr hellgelbes Mündungsfeuer erhellt das Zimmer. Er drückt mit jeder Waffe zweimal ab, bevor er aufhören kann, und die vier Kugeln schleudern Gabrielle Deschain noch mit ihrem hoffnungsvollen "Können wir nicht in Frieden schließen?" Lächeln auf den Lippen in den Flur hinaus. Auf diese Weise stirbt sie lächelnd. Roland bleibt wie angewurzelt stehen, die rauchenden Revolver in Händen, das Gesicht zu einer Maske der Überraschung und des Entsetzens verzerrt und begreift erst allmählich die schreckliche Wahrheit, die er von nun an sein ganzes Leben lang mit sich herumtragen muss. Er hat die Waffen seines Vaters benutzt, um seine Mutter zu töten. Das.
Damit endet quasi wirklich jetzt die Geschichte vom
Glas.
vierten Band
Genau.
Glas.
Und nochmal ganz kurz, also das war jetzt ein bisschen durcheinander, wie wir das halt eben zusammengefasst haben. Vielleicht kann man nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie wir das hier machen. Also ich habe die Bücher vor 3 Jahren gelesen und habe mir halt eine Zusammenfassung aus dem Internet geholt und probiere mir dann alles halt eben ein bisschen zusammen zu mixen. Und ja, gut, so viel bleibt halt nicht hängen, wenn man 1000 Seiten reviewen soll.
Ja, und
Deswegen.
ich habe halt das Buch angefangen zu lesen, dann kam der Flashback, zu dem ich gleich noch komme, und da habe ich halt das Hörbuch angefangen.
Ja.
Also, und danach habe ich, glaube ich, tatsächlich bis zum Ende habe ich das Hörbuch noch gehört. Also,
Ja.
oder ich habe nach dem Flashback wieder aufgehört und habe das Buch weitergelesen, weil, okay, komm mal zum Flashback, ich fand den Flashback zum Kotzen. Ich muss sagen, wirklich, ich bin überhaupt kein Fan gewesen davon. Es hat sich so wie Kaugummi gezogen. Das war wirklich mit Abstand kein Vergleich zu Buch 2. Es war mit Abstand die langwierigste Passage, die der King überhaupt je geschrieben hat. Also, ich weiß, ich verstehe schon, er wollte diese Story erzählen, aber es ging mir wirklich. Also, die drei Jungs, die fand ich schon interessant. Aber der ganze andere Rest vom Dorf und so, bis auf Rhea, wirklich alle haben mich so einen Scheißdreck interessiert. Ich hatte wirklich überhaupt kein Interesse an denen. Die waren mir so alle pieps egal. Und ich wollte einfach nur, dass es irgendwann vorbeigeht. Und dann plötzlich, es hört einfach nicht auf. Es geht immer weiter und weiter. Die verstricken sich immer mehr in irgendwelche, mit, keine Ahnung, Sachen mit den anderen drei Cowboys, mit diesen Sargjägern, die halt verstoßene Revolvermänner sind.
Genau.
Und ja, und die, ich weiß nicht, techteln, mächteln die ganze Zeit so. Und das zieht sich wirklich Ewigkeiten, bis irgendwann mal was passiert. Und ach, naja, und er wollte auch dann noch die Liebesgeschichte natürlich zwischen Roland und Susan erzählen, aber das alles so gebundelt, das war einfach viel zu lange und so abseits von der Hauptstory, die eigentlich interessant sein sollte. Also, ich weiß nicht, das hat für mich einfach nicht gepasst, so vom Pacing her. Das hat
Ja.
mich ein bisschen rausgerissen aus der ganzen Story. Ich habe auch wirklich Ewigkeiten gebraucht für das vierte Buch. Also, am fünften Teil, sechsten und siebtes ging das wieder super flott, aber der vierte Teil, der hat sich gezogen.
Ja, kann ich auch zu
Unglaublich,
100%
also.
nachvollziehen. Bei mir ist es so, da kann ich vielleicht noch mal kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt diese Bücherei zu lesen. Ich hatte nämlich als allererstes das Buch Glas, als allererstes.
Oh, du
Und
Armer.
ich bin eingestiegen mit der Rätselpassage von Blaine DeMone und dachte mir, Alter, ist das fett. Das ist der absolute Hammer. Lest dann weiter und irgendwann macht es halt überhaupt gar keinen Sinn, was dann passiert ist. Und dann habe ich mir dann Vorwort vorgelesen. Ach so, das vierte Teil. Ach so, ja, scheiße. Dann habe ich ja den ganzen anderen Scheiß, die ganze Exposition habe ich ja dann quasi verpasst, die anderen 3 Bücher. Und habe das dann schnell aufgehört, halt eben zu lesen, vor diesem Flashback.
Oh je.
Habe dann die anderen 3 Bücher nachgeholt, bis ich mir das dann halt eben angeguckt hatte. Das Ding ist, ich finde die Passage auch viel, viel, viel zu lang. Es ist wirklich, was haben wir? Liebesgeschichte. Wir haben Rhea, die mega wichtig in der Story, gerade mit Roland ist. Dann haben wir noch. Die Geschichte mit Randall Flagg und generell Majes gegen halt eben die, nee Quatsch, nicht Majes, sondern Gilead gegen die anderen,
Gegen die anderen, ja.
gegen Randall Flaggs Truppen und so. Und das waren ja das sind 3 sehr, sehr wichtige Dinge, aber das Ganze dazwischen mit diesem, sie muss noch an den und den halt eben verheiratet werden und die müssen dann Inventur machen und sie müssen noch dies und das
Die
und jenes
Sargjäger
machen.
ausschalten irgendwie.
Genau, das. Ist Auch das mit den Sargjägern ist eigentlich eine gute Idee, aber das sind keine Ideen, die einen 700 Seiten fesseln. Also das kannst du locker in der Hälfte der Zeit und genauso intensiv und dynamisch halt eben erzählen. Nee, dynamischer mehr, aber genauso intensiv halt eben erzählen, ne? Und das hat dieses Buch leider, leider, leider Gottes verpasst. Finde ich extrem schade, weil es eigentlich geile, geile Ideen hat. Auch am Ende, dass er halt eben seine Mutter selber mit den Revolvern seines Vaters tötet, der Roland. Was da eigentlich alles gesagt wird, ist schon krass, aber wie und wie lang und ja, das ist halt wirklich, das ist echt, also ich habe gleich noch ein Buch, was sich noch mehr hinzieht, meiner Meinung nach, aber das ist wirklich auch ein Buch. Heuiuiui, also da muss ich auch lange, lange dran knabbern. Aber ich muss mit dazu sagen, ich habe von diesem Dorf, vielleicht auch weil es so lang ist, das glaube ich aber nicht, sondern weil es teilweise sehr gut beschrieben hat, ich habe so ein richtig krasses Bild vom Dorf. Also das ist mit eins der Settings und mit eins der Umgebungen, das ich mir am besten und eindrücklichsten vorstellen kann und was noch so am meisten bei mir im Kopf verankert ist. Vielleicht, weil ich da auch die längste Zeit mit verbracht habe, aber auf jeden Fall, weil es halt, es hat halt irgendwas hat die Story an sich, was ich wiederum extrem gut finde und weshalb ich Buch 4 jetzt nicht schlecht oder sonst was finde. Aber ja, ich mag das Buch eigentlich.
Ja, ich hätte eigentlich noch zwei Dinge. Genau, der Stephen King wollte ja auch mit diesen drei Sakien auch quasi so andere Antagonisten halt aufbauen, aber es ist
Hat er ja noch
ihm.
nicht genug in der Serie.
Ja, aber es ist ihm so wirklich nicht so ganz gelungen, meiner Meinung nach, weil es halt irgendwie klar ist, dass auf jeden Fall wird Roland überleben, das ist klar. Was mit den anderen beiden Pappnasen passiert, weiß man nicht. Aber ich habe mir eigentlich schon gedacht, bei der ersten Begegnung, wo sie sich treffen, dass die beiden werden es auch überleben. Also auf jeden Fall die anderen drei, sag ich ja, das war ja so quasi 3 gegen 3. Die anderen beiden werden. Weiß nicht, die anderen beiden werden es auch irgendwie überleben. Also, da habe ich mir schon sofort gedacht, was passiert am Ende? Sie überleben tatsächlich und sie kommen in irgendeiner anderen Schlacht um. Also, das war halt irgendwie nicht so wirklich interessant gemacht. Das zieht sich halt so wie Kaugummi und. Oh, ich wollte jetzt noch was anderes sagen, das habe ich vergessen. Genau, im Vergleich zum dritten Teil, wo halt so viele andere Sachen noch passieren, irgendwie so, wirklich die ganze Zeit ist die Kacke am Dampfen. Die kommen halt jetzt in dem vierten Teil, kommen die kurz an, vom Glaspalast. Dann kommen die in dieses andere Setting, dieses Dorf-Setting, was wir jetzt auch schon irgendwie 2, 3 Mal hatten, was irgendwie auch jetzt nicht mehr groß neu ist. Und ach, die Konflikte sind eigentlich immer gleich. Die kommen rein, irgendeine Scheiße passiert, die werden dafür irgendwie verantwortlich gemacht. Am Ende kommt eine Schießerei. Das hatten wir schon ein paar Mal. Und ja, die Schießerei war diesmal außerhalb des Dorfes, aber trotzdem ist irgendwie immer noch dasselbe Schemata, dieselben Schemata, die da stattfinden. Und das zieht sich halt über 700 Seiten. Das ist einfach viel zu viel gewesen. Also. Ich kann verstehen, wenn du es magst. Also kann ich auch verstehen, wenn das Dorf sich so für dich präsentiert hat, dass es so interessant war zu verfolgen.
Ja.
Aber für mich hat es halt sich so leider nicht ergeben.
Okay, ja klar.
Ja.
Gut.
Na gut.
Was auch noch ein Problem ist, ist natürlich immer, das hast du aber immer bei Flashbacks, ist die Dramaturgie, wenn es um einen Tod oder eine Actionszene mit dem Hauptcharakter geht, weil der wird überleben.
Ja.
Es muss es ja sein. Und das ist immer so ein bisschen das Problem mit Flashbacks. Er hat es ganz gut hinbekommen, meiner Meinung nach, Stephen King, dass man sich um Susan Delgado Sorgen macht, dass man sich um die beiden anderen Sorgen macht. Noch berechtigt im Nachhinein. Aber ja, um Roland selber macht man sich dann natürlich keine Sorgen, weil man genau weiß, dass er halt eben da rauskommt.
Ja.
Genau.
Ja, sonst. Ich wüsste echt nicht mehr, was ich noch sagen soll. Also ist
Lieblingsstellen?
Lieblingsstellen. Alles vor und nach dem Flashback.
Ja, stimmt
Die
eigentlich.
200 Seiten insgesamt,
Ah,
die.
Rea, nee. Rea fand ich geil.
Ja, gut, Rhea von Köst. Ja, wobei ich da auch immer an vom Planescape Revel Puzzle World denken muss, die halt auch so eine alte, schrullige Frau ist, die halt viel zu krass ist und irgendwie den Hauptcharakter ein bisschen umgarnt. Ich habe die ganze Zeit an die denken müssen, irgendwie. Das
Okay.
war auch so eine. Ich muss halt, der ist auch Rhea, Ravel, ich weiß nicht, ob. Ich glaube nicht, Stephen King hat Planescape gespielt, aber
Das
das wäre schon irgendwie.
kann echt sein.
Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, gut, die war wirklich ganz stark, also die hat mir auch Spaß gemacht. Aber so der ganze Rest, naja. Ja, Lieblingsstelle. Puh, ich denke wirklich halt die, wo Roland seine Mutter abknallt, also.
Blende Mono noch, die am Anfang nicht sehen.
Ja, genau, Blaine der Mond, aber es war halt traurig, weil Eddie hat ja diesen Sieg bekommen, Eddie halt.
Nein, man
Es
hat den
war.
mega verdient, das war voll die gute Idee.
Ja, klar, es ist halt klar, es macht schon Sinn, aber es hat mich jetzt, also. hat mich ja traurig gemacht, weil Blaine mein Lieblingscharakter war. Und in dem Buch, was ich am schlechtesten finde, stirbt auch noch Blaine der Mono. Es kommt irgendwie alles zusammen.
Ja gut, aber dass er sterben muss, ist ja klar. Aber ja. Wie er stirbt und so, finde ich schon...
Da hätte er auch sagen können, okay Leute, ich lasse jetzt raus. Habt einen schönen Tag, lange Tage und angenehme Nächte. Und dann fährt er so fröhlich weiter, so wie Thomas die Lokomotive. So.
Okay, das können sie auch machen natürlich. Ne? Das können sie auch machen.
Ja, vielleicht, das wäre auch ein Twist gewesen, wenn er plötzlich so von Psychopath irgendwie so super nett geworden wäre. Egal.
Ja.
Wurde es dann nicht. Und ja, wie gesagt, meine Lieblingspassage ist das Ende, wo halt Roland seine Mutterin abknallt.
Okay.
Ja.
Würde ich sagen, wäre auch mit meiner Lieblingspassage zusammen mit allen Passagen von Rhea.
Okay, vielleicht noch die Verbrennung von Zeus. Ja, okay, weil ich genau wusste, okay, jetzt langsam geht der Flashback zu Ende.
Vor allem, ja, A, das und B, ich dachte mir bei der Verbrennung von Zeus, dachte ich mir ganz, nein, zieh das jetzt echt durch, krass. Und ja, also ich bin auch ein bisschen naiv, wenn ich bei sowas lese und so. Ich will dann immer noch möglichst dass das Gute rauskommt, aber...
Ja, was halt krass an der Szene ist, dass Roland halt die ganze Zeit das auch mitbekommt irgendwie.
Genau, also, ja, durch die Glaskugel halt. Durch die
Glaskugel halt. Und
er sieht komplett alles mit, was passiert.
Ja.
Ja, genau. Härtestes Ding, und nochmal für die Story danach extrem wichtig, dass sie das Horn mit dabei haben.
Ja.
Das ist nämlich tatsächlich von der Story her, glaube ich, mit das Wichtigste an diesem.
Ja, da kannst du später nochmal drauf eingehen, weil ich bin mir. Jetzt langsam kommen die Phasen, wo ich wirklich nicht mehr ganz so sicher bin.
Scheiße, ich nehme auch nicht.
Super.
Okay, nice.
Alles klar, auf jeden Fall merkt euch das Horn. Das Horn kommt wieder vor.
Okay. Dann würde ich sagen. Wieder runterscrollen, um die ganzen Sprüche darauf zu haben.
Beim Namen deines Vaters. Ich glaube, du hast dein Antlitz vergessen. Das Antlitz deines Vaters.
Ja, ich glaube auch. Oh. So, vor allen Dingen, so, wenn man sich die Zusammenfassung anhört, denkt man sich bestimmt die ganze Zeit, wenn man wirklich Ahnung von diesem Fach hat, ach du Scheiße, was machen die beiden denn da? Mhm. Die haben doch tatsächlich das Antlitz ihrer Väter vergessen.
Na.
Die beiden Idioten.
Der Vogel und der Fischnase.
Okay, wir wünschen euch noch lange Tage und angenehme Nächte. Das wünschen dir einmal Dean Zippy.
Und Cybush. Und mögen eure Tage auf Erden lang sein.
Exakt.
Wir lassen Wichser.